Ich habe mir ein Thema ausgesucht, was vielleicht für den einen oder anderen neu sein wird, beziehungsweise auch ein Stück weit herausfordernd sein wird. Ich habe jetzt hier mal umgeswitcht auf meinen Lehrbildschirm. Und zwar werde ich heute über Stillsein und Schweigen lehren. Und dazu lesen wir gleich mal hier den ersten Bibelvers und dann bete ich auch noch mal ganz kurz. Aus Jesaja 30, Vers 15. Denn so spricht Gott, der Herr, der Heilige Israels, durch Umkehr und Ruhe könnt ihr gerettet werden. Im Stille sein und im Vertrauen läge eure Stärke, aber ihr habt nicht gewollt. Vater, du gibst uns hier eine klare Anweisung, und zeigst uns einen Weg in die Umkehr, in die Ruhe, in die Stille und ins Schweigen und ins Vertrauen hinein. Und Herr, wir haben diese Tendenz in uns, dass wir weggezogen werden aus der Stille heraus in das Laute, in das Grelle, in die Informationsflut, in die Flut der Eindrücke, die uns umgibt. Unsere Gesellschaft ist geprägt davon, Herr, und wir bitten dich, dass du uns heute Abend aus deinem Wort heraus lehrst und dass du auch uns, genauso wie du es durch den Propheten Jesaja getan hast, dass du auch uns heute Abend einen Weg aufzeigst, den wir gehen können, den Weg der Stille und der Ruhe, der Einkehr bei dir, ein Lebensstil, wo wir nicht gehetzt sind, sondern mit dir ruhen und mit dir sind. Danke, Vater, dass du ja das noch viel mehr willst, als dass wir das wollen. Und ich bitte dich um deinen Segen jetzt in Jesu Namen. Amen. Amen. Okay. Ich habe mich im Alter von 17 Jahren zu Jesus bekehrt. Das ist jetzt schon 16 Jahre her. Und es hat nicht sehr lange gedauert. Da habe ich ziemlich schnell gemerkt, dass die Kultur oder dies, oder hab so mit offenen Ohren und mit offenen Augen geschaut, okay, was machen denn die Christen so? Und dann kam ein Begriff sehr häufig vor, und das war der Begriff, den ihr bestimmt auch alle schon einmal gehört habt, der Begriff stille Zeit. Und ich konnte mir am Anfang nicht so richtig was darunter vorstellen, okay, was bedeutet das jetzt, stille Zeit? Und irgendwann habe ich dann gemerkt, okay, das hat was mit der Bibel zu tun. Ich nehme Zeit für die Bibel, lese in der Bibel und ich bete, und das wurde so allgemein hin stille Zeit genannt. Und ich konnte mit diesem Begriff sehr, sehr, sehr wenig anfangen. Und in der allerersten Zeit, also in den ersten Monaten meines Christseins, fiel es mir sowieso jetzt nicht so leicht, alleine zu sein und zu beten. Oft hatte ich dann Hintergrundmusik irgendwie laufen, irgendwelche christliche Musik. Also da war ständig irgendwelche Beschallung. Das habe ich dann irgendwann sein gelassen und dann bin ich in den charismatischen Gebetsstil hineingewachsen, und der charismatische Gebetsstil ganz besonders ist gekennzeichnet von Lautstärke, von Tun, von Arbeit, von wir machen Fürbitte, wir machen dies, wir machen jenes, wir beten in Sprachen, wir proklamieren das Wort, wir bitten intensiv, wir singen in Sprachen, wir singen im Geist, alles Mögliche. Also eine hochaktive Zeit und alles nur nicht still. Zumindest war das bei mir so. Ich habe dann teilweise das auch übernommen als etwas besonders Geistliches. Ja, wenn ich wirklich laut und vollmächtig bete, dann bin ich ja besonders geistlich, und dann habe ich einmal in der Jugendstunde gesagt, bei mir ist das keine stille Zeit, das ist eine laute Zeit. Und ich kam mir so vor wie, ich bete wirklich. Und dieses Gebet als stille Zeit zu verstehen, das war mir immer sehr suspekt, kam mir ungeistlich vor und irgendwie ineffektiv. Wenn ich irgendwie verglichen habe mit mit einer Gebetszeit, wo ich so richtig Power Gas gebe, ja, und dann eine Gebetszeit, wo ich irgendwie gefühlt, wo nicht viel passiert, wo ich so ein bisschen still da sitze und irgendwie vielleicht eine Kerze anmache oder sowas. Das, okay, das, da wusste ich, was geistlich ist und was der Herr will. Und es hat circa 12 Jahre lang gedauert. Also vor 4 Jahren ungefähr fing das bei mir an, dass ich mir über das Thema Stille Gedanken gemacht habe. Stille und Schweigen. Und ich möchte heute zwei Bibelstellen ganz besonders in den Fokus rücken, wo es um Stille und Schweigen geht. Und es geht dabei nicht weniger um irgendwie eine Lehre, wo ich viel erkläre, sondern es soll viel eher eine Einladung sein, auf einen Weg mitzukommen. Das ist auch das, was ich vorhin so im Gebet empfunden hatte. Gott lädt uns ein, einen bestimmten Weg mit ihm zu gehen. Und dieser Weg der Erkenntnis Gottes, das so viel kann ich schon mal sagen, ist gekennzeichnet von Stille und Schweigen. Und es ist total wichtig, dass wir, während wir in unserem Glauben vorwärts kommen und während wir wachsen, dass wir auch lernen, innezuhalten, still zu sein und zu sein mit unserem Gott. Also es geht jetzt nicht unbedingt um also ich werde natürlich trotzdem mein Bestes geben in der Lehre, aber es geht jetzt nicht um ein ABC, so ein bisschen wie ich das letzte Mal, die letzten Male gelehrt habe, sondern es ist eher eine Einladung, eine Erfahrung zu machen. Und wenn ihr jetzt aus dieser Lehre rausgeht und sagt, ja, mache ich aber nicht, dann bringt euch das auch nichts. Wenn ihr aber rausgeht und sagt, okay, ich nehme diese Einladung an und ich gehe diesen Weg und ich versuche das wenigstens auf diesen Weg zu gehen und mich vom Heiligen Geist leiten zu lassen, dann wird es eine spürbare Auswirkung haben in eurem Leben. Genau. Wenn ihr Fragen habt während dieser Lehre, dann bitte notiert sie euch doch und stellt sie am Ende. Da werde ich mir gerne nochmal Zeit nehmen, wenn ihr dann Fragen habt. Am liebsten natürlich zum Thema. Wenn ihr irgendwelche anderen Fragen habt, dann könnt ihr die natürlich trotzdem stellen. Aber am liebsten natürlich zum Thema. Okay, die erste Schriftstelle, die wir uns angucken, ist im 1. Könige, Kapitel 19. 1. Könige, Kapitel 19. Und wir lesen hier vom Propheten Elia. Elia ist ja eine ganz, also nicht unser Prophet Elia Wolf, ja, der ist auch eine ganz besondere Gestalt, aber es geht jetzt um den biblischen Elia. Wobei da sicherlich einige Parallelen zu ziehen wären. Ja, auch der biblische Elia, das war ein super feuriger, hingegebener Prophet. Ja, also allein über die ersten drei Verse, wenn er auftaucht in 1. Könige 17 und niemand kennt ihn, keiner weiß, woher er kommt und er steht auf einmal da und sagt, so wahr der Herr lebt, vor dem ich stehe, es wird kein Regen fallen, es sei denn auf mein Wort. Und es ist quasi das Sinnbild von Feuer und Flamme und von Hingabe. Bis so weit, dass sogar dann der Malachi und dann Jesus und dann die Offenbarung auch das wieder aufgreifen und sagen, so jemand wie Elia wird wiederkommen und muss kommen. Und, also, ja, jetzt schweife ich schon wieder ab. Auf jeden Fall, Elia hatte hier einen großen Sieg gefeiert über die Baalspropheten. Das waren die Götzendiener. Und er hatte es gab diese Konfrontation und Elia hat gesagt, der Gott, der mit Feuer antwortet, das ist der wahre Gott. Und die Baalspriester haben alles Mögliche getan, und aber Feuer fiel nicht vom Himmel. Aber als Elia es getan hat, fiel Feuer vom Himmel und dann hat er diese ganzen Baalspriester brutal abgeschlachtet und hingerichtet. Und die Isebel, das war damals die Frau des Königs, die war sehr, ja, sauer darüber und wollte den Propheten Elia umbringen. Und Elia flieht dann in die Wüste und er ist 40 Tage unterwegs und kommt an den Berg Horeb. Und jetzt lesen wir mal Kapitel 19, Verse 11 bis 13. Ist das groß genug von der Schrift? Kann das noch ein bisschen größer machen? Oder ein bisschen größer geht bestimmt. So.
Sieht super aus.
Gut. Er aber sprach, komm heraus und tritt auf den Berg vor den Herrn. Und siehe, der Herr ging vorüber und ein großer, starker Wind, der die Berge zerriss und die Felsen zerbrach, ging vor dem Herrn her. Der Herr aber war nicht in dem Wind. Und nach dem Wind kam ein Erdbeben, aber der Herr war nicht in dem Erdbeben. Und nach dem Erdbeben kam ein Feuer, aber der Herr war nicht in dem Feuer. Und nach dem Feuer kam die Stimme eines sanften Säuselns. Ich lese mal noch Vers 13. Ach ja, genau, steht ja auch da. Und es geschah, als Elia dieses hörte, da verhüllte er sein Angesicht mit seinem Mantel, und er ging hinaus und trat an den Eingang der Höhle, und siehe, da kam eine Stimme zu ihm, die sprach: Was willst du hier, Elia? Der erste Punkt, das ist hier dieser linke Bereich zu dieser Bibelstelle, den nenne ich: Der Herr ist nicht im. Punkt, Punkt, Punkt. Dieses "Der Herr ist nicht im", das kommt hier dreimal vor. Es tauchen hier Manifestationen der Herrlichkeit Gottes auf. Das Interessante ist, der Berg Horeb ist so ein Schicksalsort für das Volk Israel. Am Berg Horeb hat auch Gott mit dem Volk Israel unter der Leitung von Mose einen Bund geschlossen, hat die 10 Gebote ausgeteilt. Und damals kam Gott auf den Berg und es geschahen genau dieselben Dinge. Da war ein starker Wind, da war Feuer und da war Erdbeben. Und Elia erlebt hier genau dasselbe nochmal. Er ist an demselben Berg und er erlebt diese Manifestation, diese Manifestation der Herrlichkeit Gottes, diese Naturgewalten, ja. Also Wind, Erdbeben und Feuer. Charismatischer geht's an sich nicht. Es kommt, das sind übrigens auch, diese drei Dinge kommen auch in der Apostelgeschichte vor. Zu Pfingsten kommt der Heilige Geist wie Wind, wie Feuerflammen, die sich auf die Häupter setzen. Und in Apostelgeschichte 4 beten sie, dass der Herr Erweckung gibt und die Städte, wo sie waren, wurde bewegt. Also da kam ein Erdbeben. Und das ist etwas, das lieben wir. Ja, das sind mächtige Naturgewalten. Das ist ein Wirken Gottes, was hier in einer Gewalttätigkeit schon fast sichtbar wird. Ja, das sind Dinge, die kann im Grunde, besonders damals, niemand aufhalten. Wenn ein Wind kam, wenn ein Erdbeben kommt, auch da können wir heute auch immer noch nichts dagegen tun. Ja, ein Feuer kann man versuchen einzudämmen, aber wenn, das war ja auch die letzten Jahre immer mal wieder in Australien und in USA, wenn so ein Waldbrand kommt, da ist man machtlos, weil es sich so ausbreitet, weil es so machtvoll ist. Das hinterlässt eine gewaltige Zerstörung, ist eine gewaltige Kraft, und wir lieben das ja auch in unseren Gottesdiensten. Ja, Feuer Gottes kommen und Wind Gottes wehe und weiß ich nicht, Erdbeben gibt es wahrscheinlich keine so vielen Sprüche, aber wir lieben das in unseren Gottesdiensten, wenn wir Evangelisationseinsätze machen, wenn wir Gebetszeiten haben. Wir wollen Feuer, wir wollen den Wind, wir wollen das Erdbeben. Amen. Aber hier, genau, denkt dran, ihr dürft nicken, dann sehe ich wenigstens, dass ihr mir noch zuhört. Und hier sehen wir jetzt aber dieses Verrückte. Also hier kommt ein übernatürlicher Wind, ein übernatürliches Erdbeben und ein übernatürliches Feuer. Aber Gott, der Herr, ist nicht im Wind, nicht im Erdbeben und nicht im Feuer. Und ich glaube, Elia oder irgendjemand hat noch sein Mikro an. Was rum?
Ich nehme mal das Dankkranz. Ah doch, hast du.
Danke. Und diese Naturgewalten, die passen auch ziemlich gut zu Elia. Elia war wie so ein Wind, wie so ein Erdbeben, wie so ein Feuer, ein durchaus gewalttätiger Prophet. Ich weiß nicht, ob ich den in die Gemeinde eingeladen hätte als Gastprediger, wenn ich gewusst hätte, der hat die Baalspropheten alle abgeschlachtet mit seinem Schwert und also ich hätte ihn wahrscheinlich nicht eingeladen, aber er verkörpert quasi in persona auch diese Ebene der Geistlichkeit und der Frömmigkeit. Das ist eine Ebene der Kraft, eine Ebene der Zerstörung, es ist eine Ebene wie soll man sagen, der offensichtlichen Wirksamkeit, die er auch als Prophet hier eingenommen hat. Aber der Herr war nicht im Wind, nicht im Erdbeben und nicht im Feuer. So, und unsere Seele hat Bereiche, die mit solchen äußeren Kraftwirkungen, mit dem Feuer, dem Wind und dem Erdbeben nicht erreicht werden können. Da ist eine Tiefe in uns, ja, die menschliche Seele, unser Herz hat eine Tiefe. Und nicht alles, was von Gott kommt, oder was wir tun in unserer Frömmigkeit, dringt bis in die Tiefe hinein. Und wir sehen hier ganz klar, und das ist auch ganz symptomatisch, dass am Anfang des Christseins oder der Nachfolge von Jesus man sehr stark in diesem äußerlichen Bereich ist und auf dieser oberflächlichen Ebene. Ja, das Feuer, das Erdbeben, der Wind, das sind Dinge, die sind vom Herrn, diese Kraftwirkungen, die brauchen wir, da bin ich überhaupt nicht dagegen oder so. Aber es ist eine Oberflächlichkeit darin. Und Gott möchte aber sehr tief in unseren Herzen wirken und nicht nur wirken, er möchte uns sehr tief auf einer tiefen Ebene begegnen. Und das ist diese Herausforderung, die ich ein Stück weit, die in dieser Einladung liegt, in die Tiefe zu gehen mit Gott. Und das geht eben nicht mit dem Knallbumm und Shakarasadim und jetzt Koriander, Koriander und was wir nicht alles machen, und mit dem Feuer und dem Wind, sondern das geht nur auf eine, auf einem, mit einer Möglichkeit, das geht nur auf einem Weg und das ist.
Blattstelle, da gut erwarten.
Genauso ist es. Okay. Das geht nur auf eine Ebene. Eben nicht so, wie wir es gerade gehört haben, mit Laut und Knallpeng, sondern mit der Stimme einer leisen Stille. Mit der Stimme einer leisen Stille. Und da steht dann hier in 1. Könige 19, Vers 12. Und nach dem Erdbeben kam ein Feuer, aber der Herr war nicht in dem Feuer. Und nach dem Feuer kam die Stimme eines sanften Säuselns. So, und dieser Satz ist sehr schwer zu übersetzen, weil wenn wir ihn direkt übersetzen aus dem Hebräischen, er keinen Sinn mehr macht, diese Wortgruppe, die Stimme eines sanften Säuselns. Denn das Wort sanft, das kann man eigentlich, ist besser übersetzt mit dünn, schwach und leise. Und dieses Wort Säuseln bedeutet Stille. Also quasi eine leise Stille. Eine leise Stille. Da war einfach nichts. Und wie soll man, eine leise Stille, die man aber trotzdem wahrnehmen kann und die trotzdem, die Herrlichkeit Gottes widergespiegelt hat. Gott möchte uns in leiser Stille begegnen. Und in dieser leisen Stille bekommen wir meistens Angst oder wir wollen am liebsten weglaufen vor Stille und vor Schweigen und vor der völligen Ruhe, denn wir sind es so gewohnt, dass Informationen auf uns einprasseln. Wir sind es gewohnt, dass wir beschäftigt werden, dass wir auf YouTube, auf Instagram, Facebook und wo auch immer ständig Informationen bekommen. Wir sind es gewohnt, dass wir mit Menschen interagieren, dass wir reden, dass wir lesen, dass wir draußen unterwegs sind, dass wir aktiv sind, dass wir alles Mögliche tun, außer still zu sein und zu schweigen. Und da möchte uns der Herr aber hineinrufen. Und da in dieser Stille war der Herr. Das kommt ganz klar. Hier steht jetzt nicht, der Herr war in der Stille, aber es ist ganz klar, der Herr ist nicht im Wind, nicht im Erdbeben, nicht im Feuer, sondern er ist in der leisen Stille. Dort möchte Gott uns begegnen. Und es heißt hier, er ging hinaus. Vers 13, und es geschah, als Elia dies hörte, da verhüllte er sein Angesicht mit seinem Mantel. Und er ging hinaus und trat an den Eingang der Höhle. So, Gott ruft uns unhörbar aus der Stille in die Stille zu kommen. Gottes Ruf ist ja zum Feuer und zum Wind und so weiter, das kommt immer, wie gesagt, sehr laut und sehr beeindruckend daher. Aber der Ruf in die Stille ist still. Sie ist sehr zurückhaltend, sie ist sehr sanftmütig. Gott lässt uns Zeit, ja, dass wir uns entwickeln, ehe wir an den Punkt kommen und sagen, okay, jetzt möchte ich Stille, jetzt möchte ich Ruhe, jetzt möchte ich gerade gar nichts haben, sondern einfach nur da sein bei meinem Gott. Gott ruft uns aus dieser Stille mit einem unhörbaren Ruf. Und dieses Rufen und dieses Ziehen, um dieses Rufen und Ziehen wahrzunehmen, ist es überhaupt erstmal wichtig, still zu werden. Und je mehr wir uns daran gewöhnen, je mehr wir das trainieren, still zu sein und zu schweigen, desto mehr werden wir wahrnehmen können, dass Gott in der Stille ist und uns begegnen möchte. Ich weiß nicht, ob du mit dem, was ich jetzt hier die ganze Zeit erzähle, irgendwas anfangen kannst. Ich weiß, dass es für mich wie Chinesisch war oder wie etwas, was irgendwie so wie, was erzählt er da, was Stille, und immer wenn da, ich musste dann so an Mönche denken, die irgendwo in einem Kloster leben, und dann wusste ich, nee, das will ich nicht und so will ich nicht sein. Aber ja, ich traue mich trotzdem jetzt hier weiterzumachen. Halleluja. Diesen Ort der Stille müssen wir aktiv aufsuchen. Der kommt nicht zu uns. Der wird auch nie automatisch kommen, dass wir irgendwie auf einmal dastehen und auf einmal werden wir still und die Andacht kommt über uns, sondern es ist notwendig, dass wir das zu einer Disziplin machen und dass wir diese Stille aktiv suchen. Wir müssen hinausgehen in die Stille. Und es kostet etwas. Es kostet Zeitaufwand, es kostet Kraftaufwand und es kostet Disziplin. Denn wenn ich zu etwas Ja sage, in diesem Fall zur Stille, dann bedeutet es auch, dass ich zu vielen anderen Dingen Nein sagen muss. Und die Welt ist voll von Dingen, ja, und voll von Stimmen und voll von Informationen, denen ich in dem Moment sagen muss, nein, jetzt höre ich auf, jetzt schalte ich ab, jetzt mache ich aus und jetzt gehe ich zu meinem Gott. Und das ist leichter gesagt als getan. Und die Probleme hören ja dann noch nicht auf, wenn du jetzt gesagt hast, okay, das Handy ist aus, meine Kinder sind in der Einrichtung oder wo auch immer, oder ich bin früh am Morgen aufgestanden, alle schlafen noch, jetzt nehme ich mir Zeit für die Stille. Du wirst merken, wenn du anfängst, in die Stille zu kommen, sind vielleicht die äußeren Stimmen abgeschaltet und du hörst von außen nichts mehr, aber dann wirst du merken, dass in dir, in deinem Herzen, keine Stille herrscht. Zumindest ging es mir so. Sobald ich mir, also das ist auch heute noch so, sobald ich mir Zeit nehme für die Ruhe und für die Stille, geht in mir drin, wie dreht irgendwie mein Herz den Lautsprecher auf und dann auf einmal höre ich, von innen kommt dann auf einmal der ganze Lärm und das ist die Informationen fließen und ich weiß überhaupt nicht, oh ey. Ja, und wir brauchen die Stille nicht nur, um Gott zu begegnen, sondern ein Stück weit auch, um unser Herz zur Ruhe zu bringen und diese Eindrücke, die wir haben, zu verarbeiten und es still werden zu lassen in uns. So, wenn wir die äußere Stille aufsuchen, dann erkennen wir erst einmal, wie laut es in uns selbst ist. Genau. Wir brauchen es, dass die äußere Stille eine innere Stille in uns schafft. Und das ist immer die Reihenfolge. Wir gehen in die äußere Stille, ja, wir schalten aus und schotten uns ab, wir machen die Gebetskammer zu. Und wenn wir die äußere Stille hergestellt haben, beginnt es langsam in uns still zu werden. Ihr müsst euch vorstellen, dass es dein Herz ist wie ein See oder wie ein Gefäß, wo Wasser drin ist. Und sobald ich da was reinwerfe und was bewege, dann plätschert das immer noch eine ganze Weile, ja, und so ein See wirklich komplett still und ruhig ist, dauert es eine Weile. Und das dauert manchmal richtig lange, bis es komplett ruhig ist. Und genauso ist es auch, wenn wir unser Herz in die Stille bringen, und die äußeren Eindrücke wegnehmen, dann dauert es eine Weile, bis diese Wellen verklungen sind und bis wirklich auch bei uns Stille in unseren Herzen eingekehrt ist. Im Psalm 107 heißt es, Vers 29 und 30, Psalm 107, Vers 29 und 30, er stillte den Sturm, dass er schwieg, und die Wellen sich beruhigten. Und jene freuten sich, dass sie sich legten, und er führte sie in den ersehnten Hafen. So Gott möchte unser Herz zur Ruhe bringen, dass die Wellen sich glätten, so dass wir auch innen drin in unseren Herzen still werden. Und ihr Lieben, das ist das kann ich euch jetzt, ich habe jetzt keine Bibelstelle dazu, aber ich kann es euch aus Erfahrung sagen, es ist etwas Köstliches, es ist etwas so zu genießen, es ist so wunderbar, diese Stille innen drin zu genießen, nicht mehr von innen drin angetrieben zu sein und dieser Sturm in uns, wenn der sich legt, wenn der zur Ruhe kommt, das ist eine Form von Gebet, die ich nur jedem empfehlen kann. Okay. So, wir könnten aus dieser Geschichte von Elia am Horeb noch wesentlich mehr rausholen, überhaupt das ganze Leben von Elia, das Elia, über den kannst du auch mal ein Buch schreiben. Elia über Elia, ja. Also man könnte sehr viel da noch dazu erzählen, aber wir halten fest, der Herr ist nicht im Wind, im Erdbeben oder im Feuer, sondern er ist in der Stimme einer leisen Stille. Und es ist notwendig, dass wir hinausgehen zu ihm. Dass wir die Stille aktiv aufsuchen. Okay. Die zweite Schriftstelle, die ich euch mitgebracht habe, denkt dran, wenn ihr Fragen habt, notiert sie euch. Die zweite Schriftstelle, die ich mitgebracht habe, steht im Psalm 46. Psalm 46, Vers 11. Und das ist das große Thema, worüber ich jetzt sprechen möchte. Stille und Erkenntnis Gottes. Stille und Erkenntnis Gottes. Entschuldigung. Es heißt hier im Psalm 46, Vers 11, seid still, hier redet Gott selbst, seid still und erkennt, dass ich Gott bin. Ich werde erhaben sein unter den Völkern, ich werde erhaben sein auf der Erde. Der Psalm 46 malt genauso ein dramatisches Bild, wie wir es gerade bei Elia gesehen haben. Da geht es los damit am Anfang vom Psalm 46, dass die ganze Welt im Chaos liegt und dass die Berge sich mitten ins Meer wanken. Das heißt, die Berge drehen sich um und fallen ins Meer und alles, wie wir es kennen, alles wird erschüttert und nichts ist mehr sicher. Alles, wo wir denken, das bleibt für immer, dieser Berg, der wird für immer bleiben, das zerbricht, es fällt auseinander und in dieses Chaos spricht Gott hinein, Gott selbst in der wirklichen Rede und sagt, seid still und erkennt, dass ich Gott bin. Stille und Erkenntnis Gottes hängen unmittelbar miteinander zusammen. Es gibt eine gewisse Form von Erkenntnis Gottes, und da geht es wieder um die tieferen Ebenen, die wir niemals erhalten werden, es sei denn, dass wir in die Stille gehen. Es sei denn, dass wir beginnen, das einzuüben, zu schweigen, still zu sein und auf den Herrn zu schauen und ihn zu betrachten und ihn zu erkennen. Und diese Erkenntnis ist jetzt nicht irgendwie ein tiefes Nachdenken über einen Bibeltext und dann grüble ich und irgendwann komme ich drauf, so Kraft meiner Wassersuppe und Kraft meines Intellekts oder meiner Intelligenz löse ich dann das Rätsel und verstehe dann, was Gott hier eigentlich sagen wollte in diesem Bibeltext. Das ist überhaupt nicht das, wovon ich spreche. Es geht bei Erkenntnis Gottes immer um eine Erfahrung, die ich mache mit einer Person. Unser Gott ist ein lebendiger Gegenüber. Er ist kein intellektuelles Konstrukt oder ein philosophisches Gedankengebäude, was wir interessant irgendwie interessiert betrachten können und wo wir uns spannende Notizen zu machen können, sondern unser Gott ist eine Person. Und er möchte, dass wir ihn erfahren und erkennen und ihm begegnen als Person. Und diese Begegnung, dieses Kennen aus Erfahrung, das ist das, wenn die Bibel sagt, Erkenntnis Gottes. Es geht nicht darum, dass ich irgendwie ein schlaues Buch gelesen habe, irgendwie so ein dickes, die biblische Dogmatik oder so, und dann weiß ich irgendwie alles über Gott. Ich habe das Wesen Gottes studiert und jetzt weiß ich's. Preis dem Herrn für biblische Dogmatiken, ja, die sind auch sehr wichtig. Aber das ist nicht das, was die Bibel meint, wenn es um Erkenntnis Gottes geht und wenn es darum geht, zu erkennen, wer Gott ist. Das hat immer mit einer Beziehung zu tun. So, ich habe früher immer, als Angela Merkel Kanzlerin war, habe ich immer von Angela Merkel erzählt. Ich kann ja das Beispiel auf Scholz ummünzen. Ja, ich kann vom, wie heißt er mit Vornamen? Kann mir jemand helfen? Wie heißt unser Bundeskanzler mit Vornamen?
Olaf.
Olaf! Ja, danke schön! Wie der Schneemann bei Elsa, ja. Ich kann jetzt von unserem Bundeskanzler Olaf Schubert, nee, nicht Olaf Schubert, sieht ein anderer. Jetzt bin ich komplett durcheinander. Also egal, der Bundeskanzler. Ich kann von unserem Bundeskanzler die Biografie lesen. Ich kann in den Nachrichten regelmäßig über ihn lesen. Ich kann seinen Podcast anhören. Ich kann ganz viel in Erfahrung bringen über ihn und vielleicht kann ich ihn sogar mal bei einem Live-Auftritt irgendwo sehen. Aber ich würde dann nie auf die Idee kommen, zu sagen, ich kenne den Bundeskanzler. Da würde ich nie auf die Idee kommen. Wenn jetzt aber der Bundeskanzler hier vor meiner Tür steht und hereinkommt in meine Wohnung, und wir uns hinsetzen und Kaffee zusammen trinken und ein Stück Kuchen essen und wir uns austauschen und Fragen gegenseitig uns stellen und beantworten und er dann nach 2 Stunden wieder geht, dann würde ich sagen, ich kenne den Bundeskanzler. So, und das ist so dieser Unterschied zwischen Erkennen im Verstand, weil ich etwas gelernt habe über eine Person oder über Gott, und auf der anderen Seite eine Person erkennen oder kennen aus Erfahrung. Und das ist etwas, das ist das Ziel der Stille. Mit Gott sein. Nicht für Gott etwas zu tun. Sehr oft habe ich das schon erlebt, dass Menschen Gott, diesen Gottesdienst, etwas zu tun für Gott, benutzen, um vor der Begegnung mit Gott wegzulaufen. Und sie sind so aktiv im Evangelisieren und im Bibelstudium und im Powergebet, ja, und im, keine Ahnung, im Predigen und dies und jenes. Und sie machen das alles aus einem guten oder aus einer guten Einstellung, aber eigentlich benutzen sie Gott, um vor Gott wegzulaufen. Denn was Gott möchte, ist in allererster Linie mit uns sein. Er will, dass wir ihn kennenlernen. Er will, dass wir eine Beziehung zu ihm haben. Und deshalb ruft uns Gott in die Stille, weil das ist der Ort, wo wir sind mit Gott, wo wir nicht irgendwas tun und machen. Und deswegen halten wir das auch nicht aus, so still zu sein. Weil in der Gebetskammer, da wo wir nichts tun, ja, noch nicht mal die krasse Fürbitte, irgendwie Blutstropfen schwitzen und, oh Herr, rette den und den, sondern wo wir einfach sind, ohne etwas zu tun. Warum halten wir das nicht aus? Weil wir Angst davor haben, was denn, oder das ist einer der Gründe, weil wir Angst davor haben, was dann in uns zum Vorschein kommt, wenn wir still werden. Denn die Stille hat nicht nur, sage ich mal, wir erkennen nicht nur Gott in der Stille, sondern wir erkennen auch uns selbst in der Stille. Und viele von uns, oder bei mir war das jahrelang so, ja, ich habe jetzt eine Traumatherapie gemacht, das hat mir sehr geholfen, preis dem Herrn für gute Therapeuten, dass der Druck im Kessel extrem gestiegen ist. Und da war so viel Schmerz und so viel Enttäuschung und so viel Sachen in mir drin. Und wenn man dann still wird, drückt das alles nach außen und es kommt zum Vorschein. Und dann ist es natürlich viel bequemer zu sagen, ich bin aktiv, ich rette die Welt, ich gehe voran, ja, ich rette die Welt mit dem Evangelium und was weiß ich. Aber das ist am Ende kontraproduktiv. Es wird weder dich weiterbringen, noch wirst du dadurch Jesus irgendwie erkennen. Du wirst vielleicht Menschen segnen, aber du wirst ein viel größerer Segen für Menschen sein, wenn du Gott dienst aus einer tiefen, intimen Beziehung heraus, die aus dem Sein mit Gott wächst, nicht aus dem Tun für Gott. Und ihr Lieben, ich bin Gemeindeleiter, ja, ich habe überhaupt nichts dagegen, wenn Menschen mitarbeiten und tun für Gott, ja, Halleluja, dass ich preis dem Herrn für alle meine Mitarbeiter, die mit anpacken. Aber ich weiß, das ist nicht das Wichtigste. Und wir müssen mal aufpassen, dass sich diese Dinge nicht verschieben. So, jetzt muss ich mal gucken, jetzt habe ich ja ganz viel erzählt, was ich jetzt schon gesagt habe und was nicht. Nur durch Stille sind wir imstande, in gewisse Tiefen in Gott vorzudringen und ihn zu finden. Dabei wird unser Geist nicht entrückt in den Himmel oder sowas. Ist ja auch so, verrückte Lehren und Ansichten, dass wir jetzt alle irgendwie uns in den Himmel entrücken oder sowas. Darüber rede ich überhaupt nicht. Oder das meine ich überhaupt nicht. Sondern es ist nicht eine Erfahrung, die wir irgendwie nach außen hin suchen, sondern es ist eine Erfahrung, die in uns drin stattfindet. In die Stille zu gehen, still zu werden und Gott zu erkennen, bedeutet ihn in dir drin zu erkennen. Jesus hat gesagt, ich werde weggehen und ich werde den Heiligen Geist senden und dann sagt er, der Vater und ich werden kommen und Wohnung in euch machen. Das heißt, wenn du ein wiedergeborener Christ bist, die Gottheit, die dreifältige Gottheit, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist, sie leben in dir. Das bedeutet, das ist revolutionär, ihr Lieben. Das war für die Juden damals revolutionär, das ist für Moslems revolutionär, das ist für Hindus revolutionär, das ist gigantisch. Wir müssen nicht irgendwo eine Pilgerfahrt machen oder irgendwie, keine Ahnung, zur Konferenz XY. So wunderbar das natürlich ist, dass Maria Brehm nach Dresden kommt. Wenn ihr in Dresden seid, dann vielleicht sehen wir uns ja. Naja, auf jeden Fall, so toll wie das ist, aber es ist alles das, was wir brauchen, ist bereits vorhanden in uns. Und damit meine ich nicht irgendwie, wir sind jetzt so super stark und jetzt werden wir nie wieder krank oder dieser ganze Schwachsinn, sondern ich meine, die Begegnung mit Gott ist nicht im Außen, draußen, irgendwo anders, dass ich irgendwo hinlaufen müsste, sondern alles, was es braucht, ist nach innen einzukehren. Und deshalb hatte ich auch diese Pfeile hier gemalt, hier vorhin bei dieser Folie. Es geht nicht darum, nach außen zu gehen, sondern es ist eine Einkehr nach innen, weil Christus lebt ja in dir. Er ist ja in deinem Herzen drin und dort will er dir begegnen. Und ja, manchmal muss ich dann immer überlegen, okay, will ich das jetzt sagen oder sage ich es jetzt lieber nicht? Und dann stocke ich manchmal so ein bisschen. Ich habe noch nie über Stille oder sowas gelehrt. Das ist heute mein allererstes Mal. Deswegen ist das noch nicht so, da bin ich noch nicht so flüssig. Genau. Dabei wird unser Geist nicht entrückt in den Himmel, sondern wir tauchen in uns selbst ein. Denn unser Herz ist das Heiligtum, in dem Gott wohnt. Dein Herz ist das Heiligtum, in dem Gott wohnt. Man könnte es auch so, dass unser Körper ist der Vorhof. Wir sind dankbar für den Vorhof. Halleluja. Habe ich auch das letzte Mal drüber gelehrt, wie wichtig das ist. Die körperliche Ebene, ja. Die Seele ist das Heilige und unser Geist ist das Allerheiligste. Und da wohnt Gott. Da ist er schon. Da hat er Wohnung genommen. Und dort will er uns begegnen. Okay. Stille und Erkenntnis Gottes. Und bevor wir jetzt zum dritten Punkt, ich will dann im dritten Punkt noch ein paar praktische Hinweise geben, ein bisschen erzählen, wie ich das mache. Diese Form des Gebetes ist nichts irgendwie Neues oder dass wir irgendwie sagen, ja, das ist irgendwie jetzt fernöstliche Religion, die wir irgendwie uns aneignen, so meditieren wie die Buddhisten oder sowas. Überhaupt nicht, sondern das gibt es schon seitdem es Christen gibt, gibt es diese Form der Stille und des Gebetes. Es gab im zweiten Jahrhundert eine Bewegung, die anfing, Ende des zweiten Jahrhunderts, das waren die Wüstenväter. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal was von denen gehört habt. Das sind quasi frühchristliche christliche Mystiker und Mönche gewesen. Die haben quasi das Mönchtum initiiert und angefangen. Und das waren Leute, die gesagt haben, wir wollen weg aus der Welt, weg aus den großen Städten, Alexandria damals. Und wir gehen in die nitrische Wüste. Das ist in Ägypten eine Wüste. Und dort haben sie gelebt und haben sich dem Gebet gewidmet und der Stille. Und einige der Sprüche von den Wüstenvätern kann ich euch nur empfehlen, wenn ihr das googelt, ihr findet tausende Sachen, euch das mal anzugucken. Das ist Weisheit, die aus der Stille kommt. Das spürt man schon, okay, die hatten eine Ebene mit Gott, die ich zumindest überhaupt nicht kenne. Und das macht mich aber hungrig und irgendwie sehnsüchtig danach, okay, ich will das auch erleben. Und dann natürlich über die ganze Kirchengeschichte, ist das Teil des christlichen Lebens gewesen. Und leider hat die Reformation nicht nur positive Folgen gehabt, sondern auch negative. Und eine negative Folge der Reformation war, dass dieser ganze Bereich der Mystik und der Erfahrung mit Gott sehr stark in den Hintergrund getreten ist und es sehr viel darum ging, über die Logik mit der richtigen Lehre, Calvin und Luther und so weiter, quasi zu beweisen, also den Weg zu Gott zu zeigen. Und sehr viel ging davon verloren, aber nicht ganz. Und es ist so wichtig, dass wir auch heute wieder danach fragen, okay, wie kann ich Gott in der Stille begegnen? Okay, ich könnte da noch lange drüber reden, aber wir kommen zum dritten Punkt, Praktisches. Diese Art des Gebetes, der stillen Begegnung mit Gott nennt man Kontemplation. Kontemplation. Und dieses Gebet nennt man kontemplatives Gebet. Und das bedeutet schauendes Nachdenken. Also es hat etwas mit Betrachten zu tun, und mit Gedanken zu tun. Also ich rede nicht laut, ich singe nicht laut, sondern ich bin wirklich still und versuche in der Stille, Gott zu begegnen und Gemeinschaft mit Gott zu haben. Es gibt da verschiedene Techniken und Möglichkeiten, wie man das anfangen kann. Man kann sich zum Beispiel, wenn man eine Bibelgeschichte gelesen hat, man kann die Augen schließen und sich vorstellen, man ist in der Bibelgeschichte. Man begegnet jetzt mit dem gelähmten Jesus. Zum Beispiel, als ich ich glaube, das ist 4, 5 Wochen her, da war ich mal krank. Und es ging mir wirklich Männergrippe, ja, typischen Männergrippe-Symptome. Und es ging mir wirklich nicht gut. Und ich lag da auf dem Sofa und es war auch einfach anstrengend, irgendwie wach zu bleiben. Ich habe vorher ein bisschen gelesen. Und dann habe ich die Augen geschlossen und dann ging es halbwegs. Und dann habe ich einfach nur diesen einen Vers aus den Evangelien, Sohn Davids, erbarme dich meiner. Und das sagt der blinde Bartimäus und der ruft es ja dann immer lauter und schreit es heraus und das war wie ein Einswerden mit dem Bartimäus auf einmal zu sagen, okay, ich schließe meine Augen, ich sehe genauso wenig wie Bartimäus und ich sage, Sohn Davids, erbarme dich meiner. Und dieser Vers ging mir immer wieder durch den Kopf und ich wusste, ich bin abhängig von Jesus. Ich brauche Jesus. Wenn Jesus jetzt nicht da ist, dann bin ich verloren. Wenn Jesus jetzt nicht da ist, dann geht es mir nicht nur weiter dreckig, sondern dann bin ich in der Hölle. Und solche Gedanken entfalten sich dann und so können wir selbst die schlimmsten Zeiten, ja, auch wenn du trauerst, wenn du traurig bist, auch wenn du wütend bist, all diese Dinge, die können wir in der Stille mit zu Gott nehmen. Für mich ist Also meistens ist es für mich in der Stille, dass ich zwei Orte habe, die ich mir vorstelle. Das ist einmal die Stiftshütte und einmal das Kreuz. Und wenn ich mir die Stiftshütte vorstelle, dann ist es immer für mich wie ein, okay, ich gehe jetzt in das Heiligtum und dann, ich gebe dann auch noch eine ganz praktische Anleitung, wie ich das mache. Ich gehe in das Heiligtum und dann sehe ich den Vorhof und gehe durch den ersten Vorhang und dann stelle ich mir, oder sehe vor meinem inneren Auge, sehe ich den Leuchter. Ich sehe die Schaubrote, ja, ich sehe den Räucheraltar und dann gehe ich weiter durch den zweiten Vorhang und dann stelle ich mir die Bundeslade vor und die Bibel sagt, Jesus ist der Sühnedeckel, Jesus ist, also die Bundeslade ist der Ort der Begegnung mit Gott. Und dort bleibe ich dann immer. Und dann bin ich einfach nur in Gedanken bei Jesus und sage, ich bin jetzt hier bei dir. Hier bist du. Hier will ich sein. Da muss ich an verschiedene Leute denken, an Josua denken, der gesagt hat, er ist nicht aus dem Inneren des Zeltes gewichen, sondern er ist geblieben in der Gegenwart Gottes. Und so können wir uns Zeit nehmen, diese Orte aufzusuchen. Und das kann die innere Burg sein, ja. Das lesen wir auch hier im Psalm 46, in Vers 12. Der Herr der Herrscharen ist mit uns, der Gott Jakobs ist unsere sichere Burg. Das ist jetzt für mich jetzt nicht so das ansprechende Bild, dass ich jetzt irgendwie in eine Burg reingehe, aber es gibt Leute, denen liegt das. So, aber für mich ist es das Heiligtum und das Kreuz. Und das Kreuz ist für mich auch sehr, sehr, sehr wichtig, auf Jesus zu schauen, den, der gekreuzigt ist, der blutet für mich, der leidet für mich, der die Dornenkrone trägt für mich. Und in dieser Verbindung mit ihm zu sein und das zu stärken. Und dann, wenn ich den Gekreuzigten betrachte, weiß ich auf einmal, okay, er hängt da für mich, aber das ist nicht das Ende, sondern auch für mich ist da ein Kreuz. Und dann finde ich ein ganz neues Ja dazu, dem Gekreuzigten auch nachzufolgen und zu sagen, Jesus, wenn du für mich ein Kreuz hast, ich will das auch tragen, ich will auch gehorsam sein wie du, ich will mich auch selbst verleugnen wie du, ich will auch mich nicht den anderen höher achten als mich selber, so wie du. Und so beginnen wir einfach mit, und das ist immer anders und immer individuell, so beginnen wir Gemeinschaft zu haben mit Jesus. Und nach außen hin passiert nichts. Nichts. Ich bin einfach still und alles spielt sich in mir drin ab. Okay, eine Anleitung. Ich habe jetzt schon sehr viel durcheinander geredet. Sorry, dass es nicht so strukturiert ist. Als erstes, alles abschalten. Wegbringen, was dich ablenken könnte. Bei mir ist es sehr oft, wenn ich ein Gebets irgendwie mich in die Stille hinsetze, dass mir so To-Do-Listen kommen, irgendwie so gedacht, das muss ich noch machen und das muss ich noch machen. Und als Pastor ist es besonders schlimm, weil du musst wirklich alles selbst strukturieren und selbst irgendwie. Und wenn ich jetzt einen ganzen Tag Video spielen würde, das würde niemand merken, würde auch gehen, ja. Also ich muss irgendwie meinen Tag sortieren. Und deswegen ist es wichtig, wenn du To-Do-Listen hast, mach das vor deiner stillen Zeit. Schreib das vorher alles auf. Wenn du es aufgeschrieben hast, kannst du es beiseite lassen. Und nimm alles weg, was dich ablenken könnte. Dein Handy, dein Fernseher, ich weiß nicht, also das hoffe ich, dass du einen Fernseher beim Gebet ausmachst, Computer ausmachen und so weiter, dass wirklich keine äußeren Einflüsse kommen. Und nach Möglichkeit wirklich Stille da ist. Dann suchst du dir eine bequeme Gebetshaltung. Für mich ist das sehr wichtig, dass ich knie, wenn ich stille Zeit mache, weil das auch für mich eine gewisse Demut vor Gott und eine Anbetungshaltung vor Gott widerspiegelt. Man kann aber natürlich auch sitzen oder liegen oder wie auch immer. Aber ich denke, mit Knien sind wir ganz gut unterwegs für den Anfang. Und ich habe da auch so eine kleine Kniebank, weil das ja sonst mit der Zeit ziemlich anstrengend wird, hinzuknien. Und dann schließt du die Augen. Und das Erste, was ich dann tue, ich beginne mich auf meine Atmung zu konzentrieren. Weil das ist etwas, das kannst du nicht abstellen. Ja, das hast du immer und das ist ein Rhythmus, ein immer wiederkehrender Rhythmus, den jeder von uns Menschen hat, es sei denn, wir sind tot, dass wir einatmen und ausatmen. Einatmen und ausatmen. Wenn du in die Stille gehst, wird diese Atmung nicht schneller, sondern sie wird langsamer und du kannst dich konzentrieren, einatmen, ausatmen. Und das hilft, erstens sich auf irgendetwas erstmal zu konzentrieren und zu fokussieren und nicht, dass die Gedanken so schnell hier und da sind. Und es hilft auch, im Hier und Jetzt anzukommen. Denn wir haben oft das Problem, oder ich habe oft das Problem, um mal ganz persönlich zu sein, dass ich entweder ganz woanders bin oder schon zu einer anderen Zeit. Ich plane schon alles voraus. Ich denke schon, wie wird das beim Gottesdienst heute Nachmittag? Wie wird das in der Monday School heute Abend? Ich bin hier, ich bin dort, ich bin später, aber ich bin nicht im Hier und Jetzt. Und das ist eine so wichtige Lektion, die ich lernen durfte. Die Begegnung mit Gott findet nur im Hier und Jetzt statt. Sie ist nicht in der Zukunft und sie ist auch nicht woanders, sondern sie ist im Hier und im Jetzt. Was bedeutet das? Sehn dich nicht danach, oh, wenn ich zu der Konferenz gehe, oh, dann kann ich endlich Gott begegnen. Oder wenn ich bei dem Prediger bin, oh, bei dem David Plaschke, der predigt so toll. Wenn ich da mal im Gottesdienst sein könnte. Du bist natürlich herzlich eingeladen. Aber du wirst Gott dann dort nicht finden. Finde Gott im Jetzt und im Hier. Und deshalb ist es so gut, erstmal anzukommen und zu sich bewusst zu machen, ich bin jetzt hier. Gottes Name ist nicht der Ich werde sein, sondern er nennt sich der Ich bin. Und wir können ihn auch nur erkennen als den, der ist, gerade jetzt und gerade hier. Nicht in der Zukunft und auch nicht woanders, sondern nur hier und jetzt. Und da hilft dieses Einatmen und Ausatmen richtig gut, sich das bewusst zu machen. Gott ist jetzt hier. Er kommt nicht später und er ist auch nicht woanders, sondern er ist jetzt gerade hier. Die Begegnung ist jetzt da. Und dann kannst du dir einen Gedanken nehmen. Entweder du nimmst einen Bibelvers. Bei mir ist es meistens zwei Begriffe, die ich mir dann in Gedanken immer und immer wieder aufsage. Und zwar Gnade, Anbetung. Immer wenn ich einatme, sage ich Gnade, also nur in Gedanken. Wenn ich ausatme, sage ich Anbetung. Und das kann ich ruhig 10 Minuten, es war am Anfang übelst schwer, das nur 3 Minuten auszuhalten, aber das kann man ruhig 5 bis 10 Minuten machen, weil dann landet man auch im Hier und Jetzt und man ist in diesem ewigen Kreislauf Gottes drin. Wir empfangen Gnade, ich atme Gnade ein und was rauskommt, ist Anbetung. Das ist das Ziel des Glaubens. Das bedeutet es, mit Gott zu leben. Das ist das, was wir in Ewigkeit tun werden, wozu wir berufen und auserwählt worden sind. Gnade zu empfangen und Gott anzubeten. Gnade, Anbetung. Gnade, Anbetung. Einatmen, ausatmen. Und das ist am Anfang, wie gesagt, sehr herausfordernd. Du kannst dir auch was anderes nehmen, wie zum Beispiel, was ich schon gesagt habe, dieses Gebet von Bartimäus. Jesus, Sohn Davids, einatmen, erbarme dich meiner, ausatmen. Und das Gute ist, wenn du in dieser Weise meditierst und über bestimmte Bibelverse oder bestimmte Worte einfach nur aus der Heiligen Schrift dir Zeit nimmst, sie quasi ein- und auszuatmen, dann sinkt das ganz, ganz tief hinein. Das ist wie so ein Gewicht, was man ins Wasser wirft und das sinkt langsam nach unten und es sinkt auf den Grund deines Herzens und du wirst auf einmal begreifen, stimmt. Gnade, Anbetung. Was will ich mehr, was will ich weniger? Gnade, Anbetung. Und dann komme ich zum Kreuz von Golgatha oder in das Heiligtum, ja, in diesen Ort, den ich mir gedacht habe. Und ich stehe vor dem Kreuz oder ich knie vor dem Kreuz, stelle mir Jesus vor und ich sehe in sein Angesicht und weiß, es ist Gnade, Anbetung. Ich empfange jetzt deine Gnade, ich lebe aus deiner Gnade. Und das Schöne ist, wenn ich dann irgendwann, wenn ich dann meine stille Zeit beendet habe und dann rausgehe in den normalen Pastorenwahnsinn oder früher, als ich noch einen normalen Job hatte, ich gehe in den Arbeitsalltag wieder zurück zu einem Chef, der blöd ist und zu, keine Ahnung, zu schwierigen Umständen, dann ist es tief in mir drin verankert. Das holt dann so leicht keiner mehr raus. Gnade, Anbetung. Jesus, Sohn Davids, erbarme dich meiner. All diese Dinge. Letztens, vor ein paar Wochen, hatte ich Psalm 33, Vers 18. Siehe, das Auge des Herrn achtet auf die, welche ihn fürchten. Und dann sich bewusst zu machen, das Auge des Herrn achtet auf mich, weil ich ihn fürchte. Das Auge des Herrn achtet auf Gottes Auge, ist auf mich gerichtet und es sinkt dann tief in mein Herz hinein. und gräbt sich an, und diese Wahrheit gräbt sich in mein Herz fest, so dass mir das, wenn ich das immer und immer wieder tue, das kann dir dann niemand mehr nehmen, egal was um dich herum ist. In dir drin ist ein Anker des Friedens, das Auge des Herrn achtet auf die, die ihn fürchten. Und es ist was sehr Individuelles. Bei jedem kann das anders sein, bei jedem kann sich das anders entwickeln. Ich möchte dir nur Mut machen, fang an damit. Mit diesem Rhythmus von Einatmen, Ausatmen geht sehr, sehr. Es kann eigentlich jeder. Es ist so einfach, dass es jeder kann, aber kaum einer macht's. Und dann kannst du aus einer Zeit der Stille rauskommen, bei nur 5 Minuten, 10 Minuten Zeit der Stille. Danach kannst du immer noch Fürbitte machen. Da kannst du immer noch powermäßig abgehen und Wind und Feuer und Erdbeben erzeugen im Gebet. Aber lass dir diese Zeit der Stille nicht nehmen, sondern kultiviere das, mach es zu einem, zu einer. Am Anfang ist es eine Disziplin, es ist etwas Schweres, etwas, was wehtut, was Kraft kostet. Dann wird es zu einer Gewohnheit und irgendwann ist es ganz automatisch. Ganz automatisch suchst du die Stille, genießt du die Stille. Es ist wesentlich leichter und so kannst du auch dann sogar darin wachsen und dann vielleicht nicht nur morgens eine stille Zeit haben, sondern vielleicht auch mittags und vielleicht auch abends 5 Minuten der Stille sich sich zu nehmen. Und dann wird der Tag zu einem Rhythmus und du gehst von Arbeit zu Stille, Arbeit zu Stille, Arbeit zu Stille. Und das lässt sich viel, viel schöner leben und viel, viel friedvoller leben. Und dann wird die Gegenwart Gottes deinen ganzen Tag durchdringen und dein Leben ausmachen. Und es wird am Ende definitiv Auswirkungen haben, wie gut du dich fühlst, wie du mit anderen Menschen umgehst, dass du die Stimme Gottes hörst und so weiter und so weiter. Die ganze Frömmigkeit beeinflusst das. Ist Stille alles? Meine letzte Zeile hier. Nein, natürlich nicht. Ja, wenn wir nur noch Stille machen, dann stimmt auch irgendwas nicht. Ja, wir brauchen auch wir brauchen das Feurige, wir brauchen das nach vorne gehen, wir brauchen das Evangelisieren, Powern und so weiter. Aber es ist ein entscheidender Teil und es ist sehr wichtig, dass wir als Christen das auch wieder entdecken und dass wir aktiv darum ringen, dass wir Gott begegnen in der Stille. Okay, ich bete noch und dann dürft ihr gern, wenn ihr Fragen habt, eure Fragen loswerden. Vater, ich danke dir, dass du uns begegnen möchtest. Dass in all dem, was ich jetzt gesagt habe, deine Sehnsucht durchscheint und durchtrieft durch diese Bibelverse. Du willst uns nahe sein. Seid still und erkennt, dass ich Gott bin. Herr, wir leben in einer Welt, die noch nie war die Welt so schnell, noch nie gab es so eine Informationsflut, so etwas gab es noch nie, aber dein Wort ist zeitlos und dein Wort passt auch in unsere Kultur und in unsere Zeit. Und wenn es unsere Gesellschaft etwas braucht, dann ist es Ruhe, dann ist es Schweigen, dann ist es Entschleunigen, dann ist es dieser Schabbat, den du uns versprichst, Jesus. Wie attraktiv wird es für die Welt sein? Herr, ich bitte dich, dass du uns zeigst, wie sehr das begehrenswert ist, still zu sein. Was es für ein Schatz sein kann, wenn wir dir begegnen auf dieser Ebene. Danke, Herr, dass du uns ziehst mit diesem unhörbaren Ruf. Und Herr, ich bitte dich, Vater, dass alle die, die jetzt zugehört haben, alle die von der Monday School, Jesus, danke für diese, ja, treuen Zuhörer, die so lange jetzt ausgehalten haben, Herr, dass sie diesen Ruf wahrnehmen können und dass sie dieses Experiment oder diesen Versuch wagen und ja, dir in der Stille zu begegnen und ja, da auf eine ganz neue Ebene auch mit dir kommen und dich kennenlernen, Jesus. In Jesu Namen. Amen.
Unsere müden Herzen anrührst und durch unsere Mauern brichst, durch dein Wort, durch dein Wort.